Herzlich willkommen im Knast und Szenefunk bei Radio Hureb, sagt Gabi Fröhlich. Ein ganz besonderes Willkommen auch an all diejenigen, die uns auch heute Abend wieder aus den Gefängnissen zugeschaltet sind. Wir sprechen heute darüber, welche Hilfen uns die Bibel bietet, wenn wir einen Neuanfang wagen wollen. Das kann im Gefängnis sein oder auch außerhalb, immer dann, wenn wir spüren, bisher bin ich mit meinem Leben oder auch in manchen Bereichen meines Lebens immer wieder vor die Wand gefahren und eigentlich brauche ich so etwas wie einen Neustart. Und weil die Bibel für viele erst einmal ein Buch mit 7 Siegeln ist, gibt es jetzt eine neue Bibelausgabe, die sich ganz besonders an alle wendet, die mit Sucht oder anderen Gefangenschaften zu kämpfen haben. Die Bibel für die zweite Chance, die liegt vor mir, das ist ein dickes Buch mit mehr als 2000 Seiten und dem Untertitel Abhängigkeiten überwinden, Befreiung erleben. Und weil uns beides, Abhängigkeiten überwinden und auch Befreiung im Knast und Szenefunk besonders interessiert, haben wir für heute Abend die Projektkoordinatorin Bibel beim SCM Verlag zu Gast. Das ist der Verlag, der die Bibel für die zweite Chance herausgebracht hat. Guten Abend, Daniela Bernhard-Lohfink. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend, Frau Fröhlich und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Außerdem ist mit dabei Ulrich Altmann. Er hat sich als ehemaliger Trinker schon intensiv mit Bibel und Neuanfang beschäftigt und auch er ist heute Abend mit dabei. Guten Abend, Herr Altmann.
Guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend alle zusammen.
Frau Bernhard-Lohfink, die Bibel ist ja eigentlich die Bibel, also wir tun da ja nichts hinzu oder nehmen auch nichts weg. Es gibt zwar unterschiedliche Übersetzungen, aber was für eine Idee steckt jetzt hinter dieser neuen Auflage, die sich ganz besonders eben auch dem Thema Abhängigkeiten und Befreiung widmet?
Ja, also die Bibel für die zweite Chance ist keine Neuerfindung. Es ist eine Übersetzung, die wir angefertigt haben. Sie kommt ursprünglich aus dem Amerikanischen, aus dem Haus Tyndale. Und wir fanden das einfach eine fantastische Möglichkeit, die Bibel einfach aus der Perspektive der Heilung, der Wiederherstellung, gerade aus Abhängigkeiten, Bindungen, egal wie sie aussehen, zu veröffentlichen und hoffentlich ganz vielen Menschen damit zu helfen.
Also, wie gesagt, das ist ja der Bibeltext, den finden wir ja auch in anderen Bibeln. Aber was kommt da noch dazu?
Es kommt ganz viel dazu. Zu jedem biblischen Buch gibt es einen Überblick über das biblische Buch, was uns einfach Zusammenhänge ein bisschen erklärt, in die Historie mit reinnimmt. Es gibt Andachtsstränge in Anlehnung an die 12 Schritte der anonymen Alkoholiker. Für jeden Schritt gibt es, glaube ich, 7 oder 8 Andachten. Es gibt Andachten zum Gelassenheitsgebet, womit wahrscheinlich hoffentlich viele schon vertraut sind. Es gibt Heilungsthemen, die nochmal vertiefend aufzeigen, worum es in diesen biblischen Büchern geht. Und auch sämtliche Erklärungen, die unterhalb des Bibeltextes zu lesen sind, sind alle auf Heilung und auf Wiederherstellung ausgerichtet. Also keine theologischen Abhandlungen, sondern wirklich ganz praktische Auslegungen, die wirklich anwendbar sind im alltäglichen Leben.
Und wie können Sie sich vorstellen, dass diese Bibel wirklich genutzt wird? In welcher Weise? Also ich kann mir vorstellen, jeder für sich persönlich, wenn jemand sagt, ja, ich habe das Gefühl, ich brauche Heilung und so, und der kann dann anhand dieser auch Begleittexte da in der Bibel auch nochmal speziell auf Passagen stoßen, die ihn unterstützen können. Aber ist das auch für Gruppen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich denke, sowohl Einzelpersonen können mit dieser Bibel arbeiten. Natürlich ist es hilfreich, wenn es auch in Gruppen geschieht, weil ich denke, gerade wenn man mit mehreren liest, kann man einander auch dann noch ermutigen, auch wirklich dran zu bleiben. Weil, wie Sie schon erwähnt haben, es ist ein dickes Buch mit über 2000 Seiten. Ich glaube, da hilft es jedem von uns, mit jemandem da auch in die einzelnen Schritte einzusteigen und daran zu arbeiten. Was ich wirklich sehr schön finde, ist, dass es sich jetzt nicht nur, auch wenn es in Anlehnung an diese 12 Schritte ist, nicht nur rein an Alkoholiker oder Drogensüchtige oder sonstige, also solche Abhängigkeiten richtet, sondern auch die Verhaltenssüchte, das Glücksspiel, die Esssucht, die Internet-Pornografie-Sucht. Und somit ist es eigentlich für jeden geeignet, der selbst betroffen ist, aber auch für Angehörige. Co-Abhängigkeiten ist ja auch so ein Schlagwort, was immer wieder in diesem Zusammenhang auftaucht. Und somit halt auch für alle Menschen, die Betroffenen auch helfen wollen, seien Seelsorger, Priester, Pastoren, Freunde. Ja, da kann jeder, glaube ich, was finden, der irgendwo damit zu tun hat oder selbst seelische Verletzungen erlebt hat.
Mit Herrn Altmann haben wir jemanden hier auch in der Sendung, der eben auch schon Schritte mit der Heiligen Schrift gegangen ist, mit der Bibel. Herr Altmann, Sie haben selber, wir haben gefragt, wie stellen wir Sie in der Sendung vor? Und Sie haben gesagt, Ex-Trinker und Christ. Sie haben selber auch mit den 12 Schritten der anonymen Alkoholiker viel Befreiung erfahren. Und Sie haben auch auf Englisch schon diese neue Bibelausgabe entdeckt und haben gesagt, das ist etwas, was wirklich hilfreich sein kann. Vielleicht erzählen Sie uns einmal, was diese 12 Schritte sind. Oder vielleicht können wir gleich mal angucken, grundsätzlich erstmal, was ist das für ein Weg, den die 12 Schritte gehen? Wir werden dann gleich vielleicht noch mal in einzelne kurz reingucken. Und wie kann da so die Bibel unterstützend helfen?
Ja, was gar nicht so bekannt ist, ist, dass die anonymen Alkoholiker ja zutiefst biblisch-christliche Wurzeln haben. Und in den ersten Jahren, das war 1935 bis 38, lag die Bibel, die konventionelle, normale Bibel, ohne Anmerkungen, tatsächlich auf dem Tisch. Und man hat insbesondere den Jakobusbrief sehr geschätzt und oft gelesen oder auch Korinther 13, also die Stelle mit Glaube, Liebe, Hoffnung war besonders beliebt. Und die Bergpredigt hat man gern gelesen. Aber man hatte sich entschieden, jetzt keine rein christliche Bewegung zu sein, sondern auch den Menschen anderen Glaubens die Tür offen zu lassen und mitzumachen. Das sind so ein bisschen die Wurzeln, die nicht so bekannt sind. Und ich persönlich, ich erinnere mich, ich habe 1990 aufgehört zu trinken. Da war ich 30 Jahre jung und ich war Feuer und Flamme, als ich von dem damals relativ bekannten Suchtarzt Dr. Walter Lechler las. Das war, glaube ich, 91 oder 92. Der macht Bibelstunden zum 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker. Und da war ich Feuer und Flamme und war ganz begeistert. Denn die Formulierung der AA, Gott, wie du ihn verstehst, ist ziemlich verwässert, zum Teil durch den Begriff auch die höhere Macht. Und als es konkret die Ermutigung gab von diesem großartigen Suchtexperten, ja, wenn du hier in der christlichen Kultur groß geworden bist, schnapp dir deine Bibel oder kauf dir eine, wenn du keine hast, und dann lass uns gemeinsam mal schauen, ja, wie der biblische Text dir Klarheit schenken kann, Kraft schenken kann, dich trösten kann und wie die Bibel dir den Weg zeigen kann in ein Leben in Fülle und innerem Frieden.
Und wie haben Sie das damals persönlich erlebt, eben dieses Gehen auch mit den 12 Schritten und auch mit der Bibel?
Also für mich war das eine Offenbarung. Ich stelle mal so vorweg, ich war das erste Mal bewusst betrunken mit jungen 13 Jahren und hatte da so eine, ich würde mal heute sagen, pseudo-spirituelle Erfahrung. Nämlich, ich dachte mit 13, betrunkenerweise, danke, lieber Gott, dass es das gibt. Mein Leben fühlt sich plötzlich warm an, rund, wohlig. Ich war happy und habe so gesagt zu mir selbst als 13-Jähriger, ah, das mache ich jetzt öfter. Das ist mein Dingen. Das ist ja wunderbar. Erstaunlicherweise, als ich dann quasi fertig getrunken hatte und 30 Jahre alt war und nicht mehr wusste, wie es weitergeht in meinem Leben und viel zu oft an Selbstmord dachte, war ich bei den Anonymen in der Gruppe und habe exakt denselben Gedanken, nur diesmal in einer etwas reiferen Form. Ich dachte, ich bin Atheist, ich gehe da mal hin, die können mir vielleicht helfen. Und ich dachte, danke, lieber Gott, dass es das gibt. Das ist die wahre Speise, würde ich mal so sagen. Später erfuhr ich dann, dass der große Psychoanalytiker C.G. Jung uns Trinkern eine Formel mit auf den Weg gegeben hat, schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und diese Formel heißt übersetzt auf Deutsch Geist statt Weingeist. Heiliger Geist statt Weingeist.
Und das, was Sie da erfahren haben, erlebt haben, war eben die Begegnung mit einer Gemeinschaft im Geist?
Es waren natürlich viele Andersgläubige oder, ja, ich könnte mal heute sagen, vielleicht eher esoterisch angehauchte Leute dabei. Aber es gab halt in den Gruppen sehr wohl nicht wenige Menschen, die doch den christlichen Glauben, den christlichen Gott, die Gottesvorstellung, die biblische Vorstellung hatten. Und mit denen habe ich mich natürlich besonders verbunden gefühlt.
Obwohl Sie noch Atheist waren damals?
Och, das ging ja ratzfatz. Ich bin ja beim ersten Treffen bei den AAs, als ich sagte, danke lieber Gott, dass es das gibt, war ich ja plötzlich, ich war ja nie wirklich Atheist. Es war so ein bisschen cool. Ich war so ein Typ Lederjacke, Stoppelbart. Ich dachte, ich bin so eine ganz coole Socke. Aber heimliche Stoßgebete habe ich auch in meiner sogenannten atheistischen Phase natürlich immer gehabt. Also der Herr hat mich nicht ganz losgelassen. Es war ein seidener Faden, weil ich mich abgewendet hatte. Als Kind war ich nämlich phasenweise ein ziemlich gläubiges Kind. Ja.
Und da haben Sie dann da wieder hingefunden, auch über die Bibel. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal erstmal nochmal gucken, Herr Altmann, was kann denn ein Buch wie die Bibel konkret auf dem Weg aus der Sucht raushelfen? Also jetzt würde man sagen, wenn man jetzt von außen kommt, sagen, das ist ein Buch, ja, kann ich lesen, aber was kann mir das bei einem Weg raushelfen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sucht festhänge, so wie es bei Ihnen der Fall war?
Ja, also das ganz große Geheimnis ist ja bei den AA, der erste Schritt der 12 Schritte, der ist ein bisschen paradox. Ne? Der heißt ja, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Und da habe ich jetzt mir zum Beispiel in der Vorbereitung auf heute eine Stelle rausgesucht, das Paradox der Machtlosigkeit. Das steht im 2. Korintherbrief 4, Vers 7 bis 10. Gucke ich mal eben. Sorry dafür, jetzt muss ich ein bisschen blättern. Aber die Stelle ist einfach wunderschön, weil wir Menschen hier ermutigt werden. Die Stelle heißt, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Und dann der letzte Satz in 10 heißt es noch, durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Und das ist, also dieses Paradox, wenn ich schwach bin, ja, in meiner Schwäche, da macht er mich wieder stark. Ja. Und das ist eine ganz große Befreiung für mich gewesen. Gib den Kampf auf, den du alleine niemals gewinnen kannst. Gib einfach auf und lass ihn für dich das machen, was du nicht selber für dich tun kannst. Ja.
Also der Weg erst einmal in die Erkenntnis, ich kann es alleine nicht schaffen, ich brauche Gott dafür, Frau Bernhard-Lofink, das ist ja auch so, dass die Bibel ja sozusagen gespickt voll ist mit so Gestalten, die es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben. Also es ist ja wahrlich kein Heldenepos.
Nein, das ist es wirklich nicht. Also die Bibel ist wirklich voller Versager im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das Schöne ist einfach diese Erkenntnis, wir sind es alle. Keiner von uns ist gut, keiner von uns ist perfekt. Wir machen alle Fehler und wir brauchen alle die Vergebung. Und das ist das Befreiende. Und das ist das Schöne, da wirklich auch in der Bibel das halt zu lesen, ich bin nicht alleine mit meinen ganzen Schwächen, mit meinen Merkwürdigkeiten, die ich so an mir habe, meinen Ticks, die andere nerven oder mit denen ich auch andere verletze. Und da einfach zu sehen, ich bin da wirklich in guter Gesellschaft in der Bibel, ja.
Mhm. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen von so Gestalten.
Ja, wir haben den Petrus, manche nennen ihn ja, dass er möglicherweise so ein ADHSler war, ne, der immer ganz schnell vorgeprescht ist und wenn es drauf ankam, dann doch versagt hat. Ne? Erst lief er auf dem Wasser, solange er wirklich seinen Blick auf Jesus gerichtet hat. Dann hat er Angst gekriegt, runtergeguckt, das Wasser gesehen und zack, ist er dann auch gesunken. Wir haben Thomas, der ganz viel gezweifelt hat, der wirklich diesen Beweis haben wollte und gesagt hat, nee, wenn ich nicht meine Finger wirklich da reinlegen kann, wo du gekreuzigt worden bist, kann ich das nicht glauben. Wir haben David, der große König Israels, der zum Mörder und zum Ehebrecher wurde.
Vorläufer Jesu selber in Stammbaum aufgeführt.
Ganz genau. Und da finden wir etliche, überraschende Personen im Stammbaum Jesu. Aber so zieht sich das eigentlich so durch die gesamte Bibel. Das geht schon ja ganz vorne los mit Adam und Eva. Es geht weiter. Auch Mose hat seine Fehler gehabt. Mhm. Und wir sind da wirklich in guter Gesellschaft und dürfen uns da einfach auch Trost holen dabei.
Und was sagt, was macht diese Gestalten, die ja so von sich aus eben teilweise wirklich sowas wie Versager waren, was macht die dann doch am Ende zu so etwas Großem, dass wir ihren Namen bis heute kennen?
Ja, sie haben halt den lebendigen Gott und im Neuen Testament dann natürlich Jesus wirklich kennengelernt und seine Kraft gespürt, die ja sie wieder rausgeholt hat aus diesem ganzen Schlamassel, in was sie sich selbst reinmanövriert haben. Deswegen immer wieder diese Neuanfänge. Gott gibt uns nicht auf. Er ist der Gott der zweiten, der dritten, der tausendsten Chancen, egal wie oft wir das in unserem alltäglichen Leben versemmeln. Und das haben sie einfach erleben dürfen. Und das dürfen auch wir heute erleben. Und die Bibel ist da halt ein fantastisches Werkzeug, uns wirklich immer wieder da Hoffnung zuzusprechen, Ermutigung, Vergebung, wirklich, wo wir uns selbst vergeben dürfen, wo wir anderen auch vergeben dürfen, die uns wehgetan haben und und wo es auch unsere Verantwortung dann natürlich auch wirklich ist, diese Vergebung anzunehmen. Sie ist kostenlos, sie ist ein Geschenk.
Mhm. Also es lohnt sich da, diesen Weg dieser Gestalten in der Bibel auch einfach mal zu verfolgen und nachzuvollziehen und vielleicht auch dann immer wieder Wiedererkennungseffekte im eigenen Leben zu haben.
Ja.
Zweite Chance, wie die Bibel uns hilft, einen Neuanfang zu wagen. Das ist unser Thema heute im Knast und Szenefunk bei Radio Horeb. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht's weiter im Gespräch mit Frau Bernhard-Lofink und Herrn Altmann. Das Wort Gottes steht für immer und ewig und viele Menschen haben schon erfahren, dass die Bibel für sie ein ganz wichtiger Wegbegleiter wurde auf einem Weg der Befreiung. Jetzt gibt es eine neue Ausgabe mit dem Untertitel Abhängigkeiten überwinden, Befreiung erleben und da gibt es ganz viele Kommentare und Anregungen auch zur Arbeit mit der Bibel. wenn man sich zum Beispiel in einer Sucht, in einer Abhängigkeit befindet oder auch in inneren Abhängigkeiten, wenn man Wege der Befreiung sucht, auch der Selbstannahme, der inneren Heilung, dann kann es eine Idee sein, sich die Bibel für die zweite Chance zu besorgen oder vielleicht, wenn man im Gefängnis ist, auch über den Gefängnisseelsorger darum zu bitten, diese Bibel zu bekommen, eignet sich auch für Gruppenarbeit und so weiter. Wir sind verbunden mit Frau Bernhard Lohfink. Daniela Bernhard-Lohfink, sie ist Projektkoordinatorin Bibel beim SCM Verlag, der diese Bibel auf Deutsch herausgebracht hat, und außerdem mit Ulrich Altmann, der selber bei den anonymen Alkoholikern erlebt hat, was Glaube und auch das Lesen der Heiligen Schrift an Schritten in die Freiheit bringen kann. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn irgendjemand da draußen ist, der Fragen stellen möchte zum Thema, können Sie gerne anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zum Knast- und Szenefunk jetzt, und es geht eben um zweite Chance, eine Bibel mit der Bibel, Schritte für einen Neuanfang wagen. 089 517 008 008. Sie können sich gerne melden, wenn Sie Fragen zum Thema haben oder auch vielleicht eigene Erfahrungen beisteuern möchten, wie die Bibel, das Lesen der Bibel und das Gehen mit der Bibel Ihnen geholfen hat auf Ihrem Weg der Heilung und Befreiung. Herr Altmann, wir haben eben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es diese 12 Schritte der anonymen Alkoholiker, die jetzt später auch noch für andere Suchtgruppen gibt es das ja auch, die auch diesen 12 Schritten in die Freiheit folgen, dass die in der Bibel für die zweite Chance eben auch nochmal dem Ganzen der Ausgabe noch mit zugrunde liegen, weil es immer wieder Bibelstellen gibt, die den einzelnen Schritten auch zugeordnet sind. Wir haben eben schon gehört, der erste Schritt, der berühmte Schritt der Kapitulation, wenn die nicht da ist, wenn ich immer noch glaube, ich krieg selber so auf die Reihe und kann weitermachen, dann ist keine Chance, dann gibt es keinen Neuanfang. Es gibt noch weitere Schritte. Wir können jetzt nicht alle von diesen 12 hier durchkauen, aber es gibt weitere Schritte, und wir haben gedacht, der Schritt Nummer 3, der könnte auch noch mal ein paar Beispiele liefern. Der heißt: Wir fasten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn, Gott, verstanden, anzuvertrauen. Also den Entschluss, das Leben ganz Gott, der Sorge Gottes anvertrauen. Herr Altmann, was haben Sie da gefunden an Stellen in der Bibel, die uns da unterstützen können?
Ich habe eine, die ich ganz wunderbar finde. Da ist mal überschrieben mit Selbstbestimmung abgeben, und zwar Altes Testament, Psalm 62, 2 bis 9. Als Einleitung: Bei Sucht ist das so. Wir sagen oft, Sucht oder Alkohol verspricht nun wirklich sehr viel. Alkohol hält aber wenig. Und Alkohol nimmt hier schlussendlich alles. Ja. Aber zwischendurch gibt halt zum Beispiel Alkohol oder die Sucht ein Gefühl von Stärke, von Sicherheit, von Attraktivität, von Macht. Ja, sogar so eine Art Glück. Ja, so. Und das ist dann immer noch nicht der Zeitpunkt, wenn man dann aussteigen will in dieser Phase. Aber es gibt ja irgendwann einmal auch das, was wir Kapitulation nennen. Und im Psalm 62, wie schön das anfängt: Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Das war bei mir am 10. April 1990, also vorher wäre ich nicht dazu bereit gewesen. Da steht weiter: Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Und die Stelle endet mit Vers 9: Vertraue allzeit auf ihn, mein Volk, schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Und gerade dieses Ausschütten des Herzens ist ein so wunderbares Werkzeug, endlich jemanden Aug in Aug gegenüber zu sitzen, der mir zuhört und nicht den Kopf schüttelt und mir vielleicht erzählen will: Ach, das bildest du dir ein, du dramatisierst. Denn man muss wissen, dass 9 von 10 starken Trinkern relativ funktionierende, tüchtige Menschen sind. Ja, und das ist also kontraproduktiv, jemand, der unter seinem eigenen Trinken leidet, vielleicht wohlwollend auf die Schulter zu klopfen, alles halb so wild. Denn letztendlich geht es um das innere Erleiden und der Maßstab ist nicht vielleicht mein sozialer Abstieg. Der folgt sowieso früher oder später, aber das innere Erleiden der Abhängigkeit ist der eigentliche Maßstab. Und deswegen sollte man, wenn jemand schon sagt, ich glaube, ich habe da wirklich ein Problem und ich leide drunter, auf gar keinen Fall bagatellisieren.
Das fällt jetzt auch unter den 5. Schritt. Wir gaben Gott uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu.
Ja, das ist natürlich in Folge von Schritt 4. Da hat man eine sogenannte Inventur seines Inneren, seiner Stärken, aber vor allen Dingen eben auch seiner Schwächen, seiner Fehler vielleicht auch erstellt. Und dann ist es halt wichtig, wenn ich Selbsterkenntnis gewonnen habe, diese, wie wir sagen, zu teilen, also in ein menschliches Ohr zu sprechen, optimalerweise mit einem Seelsorger oder mit einem bereits fortgeschrittenen, abstinenten, genesenden Menschen, der schon Heilung erfahren hat. Kann natürlich auch ein Psychologe sein. Also dort quasi, ja, ich verwende jetzt mal das Wort, ich habe da überhaupt gar keine Probleme zu sagen, das ist so eine Art Beichte, denn Gott sollte auch dabei sein. Ein anderer Mensch, aber Gott wird eingeladen, zuzuhören. Er weiß zwar sowieso alles, aber er hört es halt gern aus meinem eigenen Mund. Nicht? Und das ist auf jeden Fall bei Schritt 5 ein großartiges Werkzeug, so wie alle, die regelmäßig beichten, das machen ja auch evangelische Christen, dann eben auch Befreiung erspüren, erfahren, erleben. Ja.
Frau Bernhard-Lohfink, gibt es auch da in der Bibel Beispiele von Menschen, die vor Gott treten oder auch vor die Menschen treten und sagen, also ich habe hier wirklich was völlig vergeigt, das war total daneben.
Ja, also David steht zum Beispiel zu seiner Schuld, also wir haben das ja gerade aus dem Psalm gehabt, aber wir sehen das auch bei Paulus, der ja vorher, bevor er zum Glauben gefunden hat, die Christen wirklich verfolgt hat, getötet hat, der aber ganz klar da auch Stellung bezogen hat und gesagt hat, früher war ich so, heute bin ich ganz anders. Und wo wir einfach wirklich diese Kraft Gottes und für Wiederherstellung, für Heilung erleben dürfen. Wir sehen das auch an, ich sage jetzt mal, kleinen Heilungsgeschichten im Neuen Testament, ne, dass es Neuanfänge waren. Also vorher war ich krank, jetzt bin ich geheilt. Aber ich denke, Paulus ist da vielleicht so einer der prägnantesten Beispiele.
Ja, und David, den Sie genannt haben, ja auch. Ist ja nicht so, es gab ja noch einen anderen König, Saulus, und das ist ja nicht so, dass David sehr viel besser gewesen wäre als der. Aber das war wohl der große Unterschied, dass David zu den schlimmen Fehlern, die er gemacht hat, gestanden ist und Saul eben nicht.
Ja, und halt auch eine ganz enge Beziehung zu Gott gepflegt hat, ne? Und immer wieder im Gespräch auch mit ihm geblieben ist.
Herr Altmann, wir haben eben gesagt, es geht im 3. Schritt der anonymen Alkoholiker um den Entschluss, den Willen und das Leben ganz der Sorge Gottes anzuvertrauen. Jetzt ist Vertrauen ja so ein Thema, also gerade jemand, der versucht hat, eben die Sache selbst im Griff zu behalten und so oder einfach verletzt ist in der Seele, vielleicht viel Enttäuschungen auch erlebt hat oder nicht erlebt hat, dass man den Menschen vertrauen kann, der soll jetzt plötzlich vertrauen. So einfach geht es nicht. Sie haben eben diesen Psalm genannt. Hilft es das manchmal, selbst wenn man irgendwie dieses Vertrauen gar nicht fühlen kann, dass man zum Beispiel etwas wie so einen Psalm einfach regelmäßig einfach betet oder vor sich her sagt? Kann so etwas eine Hilfe sein?
Unbedingt. Also ich persönlich liebe die Psalmen schon allein der Sprache willen. Und ich erinnere mich immer, dass der Bertolt Brecht, der ja nun eher in die atheistische und kommunistische Ecke so gehörte, ja sagte, die Psalmen sind sein Lieblingsbuch. Ja, also das ist ein so großer Schatz. Und ich empfehle vielen neuen Mitgliedern, ja, A, natürlich die Bibel, zukünftig natürlich diese neue Bibel für die zweite Chance. Und sag auch, eines der ersten Bücher, mit dem du dich bitte beschäftigst, wenn du das magst, sollten die Psalmen sein, weil das einfach unglaublich großartige Poesie auch ist. Ja.
Das heißt, man kann sich so ein bisschen dieses Vertrauen, das der Psalmenschreiber hatte, ein wenig ausleihen sozusagen und dann diese Bibelstellen, die dann eben auch vorgeschlagen werden für eben das Thema Vertrauen, diese einfach immer wieder vielleicht mal laut zu lesen, zu beten und vielleicht so sich in dieses Vertrauen auch hineinzufühlen so langsam?
Genau, hineinwachsen, würde ich sogar sagen. Also es ist ja das berühmte Samenkorn, das Senfkorn, mit dem viele anfangen müssen. Dann stete Wiederholung und selbstverständlich empfehle ich den Menschen auch, geh in eine Kirchengemeinde deiner Wahl und besuche Gottesdienste, besuche Glaubenskurse. Also nimm alles Mögliche mit, geh in eine christliche Buchhandlung und stöber und sei dir gewiss, du wirst auch immer wieder mal was in der Hand haben, was dir gar nicht gefällt. Macht nichts. Ja? Das Samenkorn ist gelegt, dein Glaube wird wachsen. Bleib einfach beharrlich am Ball.
Noch ein Thema, das bei den 12 Schritten der anonymen Alkoholiker vorkommt, ist das Thema Wiedergutmachung. Also es wird da in den Schritten 8, 9 vorgeschlagen, eine Liste von allen Personen zu machen, denen Schaden zugefügt wurde und eben den Wunsch in sich, ja, überhaupt erstmal den Wunsch zu entwickeln, das wieder gut zu machen. Und dann im Schritt 9 geht es dann um die Umsetzung, wo immer es möglich ist, wieder gut Machung zu leisten. Wo sehen Sie da Hinweise auch in der Schrift, in der Bibel, wo diese Schritte eben noch einmal Impulse bekommen können?
Da habe ich geschaut, Schritt 9, Frieden schließen, war da so eine kleine Überschrift. Der Schritt 9 heißt ja, ich mache bei diesen Menschen, denen ich Schaden zugefügt habe, alles wieder gut und dann ganz wichtig, wo immer es möglich war, es sei denn, werden dadurch sie oder andere verletzt. Das muss man auch bedenken. Nicht? So, manchmal muss ich die Wiedergutmachung auf eine Art und Weise vielleicht versuchen, am besten mit Hilfe eines Begleiters aus dem Zwei-Schritte-Programm oder eines Seelsorgers. Nehmen wir mal zum Beispiel eine häufige Variante ist, ich bin jetzt verheiratet, hatte aber früher mal eine geliebte X, ja, der habe ich aber vielleicht wehgetan, die geliebte X ist jetzt aber auch verheiratet, dann ist es keine gute Idee, ja, meiner eigenen Frau gegenüber schon mal nicht und auch nicht dem Ehemann von der ehemaligen Freundin gegenüber, da jetzt in alten Wunden vielleicht noch zu stochern, dann lieber da die Finger von lassen und auf einem anderen Weg auch seine Reue zeigen. Aber die schöne Stelle aus Matthäus 5, Vers 23 bis 25, die mir besonders gut gefällt, ist die Stelle, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass da jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ja. Also das heißt, eine Wiedergutmachung, natürlich im innerfamiliären Bereich ganz wichtig, aber machen wir uns nichts vor. Die meisten Menschen, die einer Sucht erlegen waren und jetzt auf einem neuen Weg sind, müssen sich auch mit finanziellen Problemen rumschlagen. Finanzämter, Banken, keine Ahnung, Vermieter, vielleicht auch Arbeitgeber. Und da ist es eben auch wichtig, dass die Dinge mutig angegangen werden, dass da wieder was ins Lot kommt, damit der, der den Bock verbockt hat, ja, damit der auch eine Entlastung erlebt, nicht? Eine seelische Entlastung, und dass die Albträume ein Ende haben dürfen.
Ja, für einen selbst ja auch eben, das heißt ja im Grunde, das Motto ist raus aus der Opferhaltung.
Ja, also ich bin auch kein Freund von der Idee, Alkoholismus ist eine Krankheit, ja, super, dann bin ich ja gar nicht für verantwortlich, bin ja leider nur krank geworden. Ich finde es eine schöne Formulierung eines älteren Freundes von mir, der sagte, der Alkoholiker hat eine Teilschuld. Natürlich ist er da in was hineingeschlittert, so wie ich mit 13, da kann man keine reife Entscheidung treffen, ob Alkohol gut für einen ist. Aber ich sehe das so, als ich mit 23 habe ich durch eine wunderbare Serie, Artikelserie im Spiegel-Magazin erfahren, dass es eine Lösung gibt für Menschen wie mich. Und spätestens von dem Augenblick an, wo ich ja wusste, es gibt eine Lösung, aber ich bin nicht hingegangen, sehe ich das heute, da ist spätestens meine Teilschuld, ja, quasi eingetreten, meine nicht übernommene Verantwortung. Ich wusste ja, ich habe das Problem, aber ich bin nicht in die Heilung gegangen. Ja, habe noch 7 Jahre vor mich probiert, schaffe ich schon selber. Ja, so. Also das ist tatsächlich so. Ich bin hier nicht das Opfer der widrigen Umstände. Ich muss Verantwortung übernehmen. Und es gibt natürlich sowas wie Biografien und genetische Veranlagung etc. und unglückliche Umstände, die gibt es auch, aber das darf bitte keine Ausrede sein. Ja.
Ich meine, der Raum der Verantwortung ist ja gleichzeitig auch der Raum unserer Freiheit. Insofern ist das ja eine gute Nachricht, wenn wir eigene Verantwortung erkennen können. Vielleicht noch etwas, Herr Altmann, wenn man jetzt da rausgeht aus diesen, mit den 12 Schritten, versucht man eben eine Sucht abzuschütteln, dann ist es ja oft so, wir haben jetzt gerade erst in der Sendung gesagt bekommen, gestern war das, da sagte ein Hörer, rief an und sagte, da ging es auch um das Thema Sucht, und es hieß dann eben, es ist eine Zusammensetzung aus Suche und Flucht. Ja, das heißt, die Sucht. Und wenn man dann eben versucht, da rauszukommen, und dann ist ja oft wieder so eine Leere da oder so eine innere Trockenheit, und da muss man ja dann auch irgendwie wieder mitgehen.
Ja, das stimmt. Also die Gefahr besteht natürlich, dass wir nennen das mal salopp die Glasstehenlasser, ja. Also die trinken dann nicht mehr und glauben, das übrigens habe ich auch geglaubt anfänglich, wenn ich nicht mehr trinke, ist alles gut. Aber wenn ein Suchtkranker das Suchtmittel stehen lässt, dann ist er noch lange nicht gesund, ne? Sondern das ist ja wesentlich komplexer, gerade die Gefühlswelt auch von Suchtkranken. Nicht selten sind das auch relativ feinfühlige Menschen. Es gibt auch grobe Klötze, aber es bedarf schon eines Prozesses, eines Heilungsprozesses. Und ich habe oft gesagt, wenn ich in solche Treffen gegangen bin von den anonymen Alkoholikern, ich gehe zur Bestrahlung oder zur Dialyse, nennt man das, wie es will. Die hilft, aber die hilft genau wie ein Gottesdienst oder wie ein Gebet, halt immer nur für eine bestimmte Zeit. Ich muss das auffrischen, ich muss das vertiefen. Sonst wird es nichts. Und zwar, dass es wirklich darum geht, dass ich irgendwann da stehen kann und sagen kann, ich habe jenen Frieden finden dürfen, den die Welt mir nicht hat geben können. Aber jetzt, wo ich ihn habe, bin ich sicher, die Welt kann ihn mir auch nicht wieder wegnehmen.
Frau Bernhard-Lofing, vielleicht noch, bevor zum Ende dieser Sendung, wie sieht es mit den Angehörigen aus? Wie sehen Sie die Bibel als Hilfe für die Angehörigen?
Also zum einen, ja, für die Angehörigen selbst, dass sie einfach Mut schöpfen dürfen, Hoffnung, auch Heilung, weil da sind ja auch ganz viele Verletzungen, die da geschehen sind. Aber vielleicht auch Verständnis für den Betroffenen und wirklich vielleicht auch in der Zusammenarbeit miteinander, da wirklich einzelne Schritte zu gehen hin zur Vergebung, zur Versöhnung und sagen, okay, ja, da ist ganz viel kaputt gegangen, aber wir können daran arbeiten, wir können Vertrauen wieder aufbauen, wir können einander zuhören Und ich denke, da hilft die Bibel, wie gesagt, sowohl den Angehörigen selbst, dass sie einfach auch neue Kraft schöpfen dürfen und einfach neue Hoffnung, dass Heilung möglich ist, dass Wiederherstellung möglich ist und dass Gott wirklich ein guter Gott ist, der seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, damit wir gerettet und geheilt werden können.
Die Bibel für die zweite Chance, die kann man ganz normal im Buchhandel bekommen, ist im SCM Verlag erschienen und wer sich dafür interessiert, kann auch im Internet schauen, im Programm von Radio Horeb jetzt auf dem Infofeld zu der jetzt laufenden Knast- und Szenefunksendung oder aber auch beim Hörerservice anrufen unter 08328 921 110, dann wieder ab morgen Vormittag 08328 921 110. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Bernhard-Lohfing und Herr Altmann, dass Sie uns diese Heilungswege mit der Bibel vorgestellt haben. Eben die Bibel für die zweite Chance ist ein neues Werkzeug. Natürlich kann man das auch mit der ganz klassischen Bibel machen. Da ist es einfach so, dass die Texte nochmal speziell auf das Thema Sucht, innere Heilung und so weiter ergänzt werden durch Kommentare, Andachtsvorschläge und so weiter. Aber vielen Dank für die Ermutigung, auch in solchen Situationen eben die Heilige Schrift einfach zur Hand zu nehmen. Dankeschön und Gottes Segen Ihnen beiden.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja.
Dankeschön.
Und an unsere Hörer im Strafvollzug noch einmal ganz herzlich die Einladung. In 2 Monaten, am 25. April, wird Weihbischof Ansgar Puff hier bei uns zu Gast sein im Knast und Szenefunk. Und er freut sich, wenn Sie ihm Fragen stellen, einfach gerne einen Brief schreiben an Knast und Szenefunk, Radio Horeb in 87538 Balderschwang. Nochmal Knast und Szenefunk, Radio Horeb 87538 Balderschwang. Gerne einfach Brief schreiben und Fragen an den Weihbischof, Fragen zu Gott und der Welt, zum Glauben, zu was immer Sie glauben, was ein Bischof an Fragen beantworten könnte. Knast und Szenefunk, Radio Horeb 87538 Balderschwang ist die Adresse. Wir freuen uns, wenn Post kommt vor April dann. Dankeschön, sagt Gabi Fröhlich und euch und Ihnen allen von Herzen noch eine gesegnete Nachtruhe.